Früher hieß es, ich bin ein Berliner und jetzt heißt es, ich bin ein Katari, ich bin ein Homosexueller, ich bin alles, nur bloß keine Frau. Das wollte Infantino nicht sein.
Ich will ja mitmachen bei der Transformation und ich sage einfach nur, macht's uns doch eins einfacher.
Ich finde es auch schwierig. Da hat man jetzt irgendwie eine Ampel und die hatte so viel Versprechen und jetzt fühlt sich fast an wie eine CDU-Regierung.
Und dann muss man sagen, am Samstag, und das meine ich jetzt wirklich bei allem Respekt, da merkte man schon auch, dass Tommy nicht mehr die Schlagkraft hat. Manchmal habe ich ein bisschen Mitleid gespürt. Das hat er gar nicht nötig, finde ich.
Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
Tja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Tage wie diese.
Es ist ja WM-Stimmung im Land, muss man sagen. Also richtig, richtig, die Leute haben richtig Bock. Wie fandest du so Senegal gegen Niederlande?
Glaubst du, dass ich das gesehen habe, ja? Ich weiß doch, ich boykottiere die WM.
Boykottierst du sie, weil du sie boykottieren willst oder weil du einfach Fußball total langweilig findest?
Ehrliche Frage oder offizielle Antwort? Oder?
Mach mal, sag mal.
Nein, also hier gibt es ja nur ehrliche Antworten. Also die ehrliche Antwort ist, ich interessiere mich gerade gar nicht so für Fußball. Und unter den Bedingungen finde ich das auch boykottierenswert. Aber es fällt mir auch leicht. Ich persönlich habe da kein besonderes Leiden. Ja.
Und keine Sorge, liebe Zuhörende, wir werden jetzt nicht die 12. Diskussion über Boykotte ja oder nein machen. Es geht ja auch um ganz andere Fragen, nämlich zum Beispiel, hat Manuel Neuer schon den Emir von Katar gestürzt? Was hat Leon Goretzka gemacht? Hat er sich in Sachen Frauenrechte in Katar, hat er da schon was erreicht? Ne? Dürfen jetzt Schwule in Katar offen leben? Das war, glaube ich, ein persönliches Anliegen auch von Hansi Flick, deswegen ist er da überhaupt hingereist. Was ich damit sagen will, mit diesem leicht zynischen Aufschlag. Ich habe wirklich den Eindruck, dass, also mal unabhängig davon, dass die Menschenrechtslage in Katar natürlich beschissen ist. Das wissen wir auch schon seit Jahren und da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber
reden. Wollen wir auch nicht kleinreden hier.
Wollen wir auch überhaupt nicht kleinreden. Bitte, 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 wir müssen im Idealfall was dagegen tun. Das kann man nicht hinnehmen, ist inakzeptabel, vollkommen klar. Aber ich finde dieser Aufmerksamkeitszug durchs WM-Dorf fährt, finde ich auch ein bisschen komisch, wie viele Leute jetzt auf einmal, weißt du, früher waren wir 80 Millionen Bundestrainer, die gesagt haben, wie der Fußball besser läuft. Mhm. Jetzt sind wir irgendwie so 80 Millionen MenschenrechtsaktivistInnen, die auf dem Sofa sitzen und auch sagen, also was alles schlecht läuft. Also da hätten die mal das anders machen können und die nochmal. Das finde ich auch alles so ein bisschen scheinheilig, oder?
Ja, naja, die Scheinheiligkeit gehört ja irgendwie da zum Spiel, oder? Also ich meine letztendlich, wie hat es El Hotzo so schön gesagt, ja, wie schafft es eigentlich eine Fußballorganisation, die eigentlich für Freude und für Sport stehen soll, zur bösesten Organisation der Welt zu werden? Weiß nicht, ob es die böseste ist, ja, oder ob es vielleicht auch Russland ist oder Iran. Aber ich sage mal, in einer Organisation, nicht kein Staat.
Es ist schon es ist Fußball Mordor, muss man schon sagen. Und das ist ja das Grundproblem von all diesen Diskussionen, die wir jetzt führen. Jetzt hat Rewe sich vom DFB verabschiedet. Auf einmal wird ein Supermarkt zur moralischen Instanz. Ne? Das ist ja alles völlig absurd, diese Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube ja tatsächlich, dass das in der Diskussion immer zu wenig vorkommt. Ne? Also der Tagesspiegel-Chefredakteur hat gesagt, Leute, fahr doch einfach nach Hause. Ne? Macht's doch so, wie es Rewe gemacht hat. Hört doch einfach auf, geht nach Hause. Es ist doch Mordor. Es ist wirklich, also es ist eine verbrecherische, korrupte Organisation, die immer noch irgendwie so tut, als würde sie für irgendwas stehen. Es ist de facto nicht mehr der Fall. Lass den Laden einfach gegen die Wand fahren.
Ja, man hört ja auch, dass es da als große Regressforderung vom Biersponsor geben soll, weil ja doch entgegen der Absprache kein Bier in den Stadien verkauft wird. Und da habe ich jetzt, da habe ich mal Brecht, und zwar Bertolt Brecht, nicht Richard David Brecht, Bertolt Brecht, ja, den Dramatiker, variiert.
Ist das nicht ein und dieselbe Person, frage ich mich.
Nein. Der eine lebt noch, ja. Entschuldigung. Da würde ich nämlich mal sagen, erst das Bier, dann die Moral. Ja? Also scheinbar war ja doch irgendwie der Skandal, dass das Bier verboten ist, doch irgendwie größer als insgesamt der moralische Aufschlag. Ja? Also,
wobei, das hat sich ja ein bisschen geändert. Ne? Also ich glaube, die Leute reden jetzt tatsächlich mehr über Binden als über Bier. Also allein die Begriffswahl, die wir hier benutzen müssen, ist ja schon so absurd. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist jetzt an der Zeit, wir bräuchten eigentlich so eine Art Dennis Yücel des Fußballs. Mhm. Also so jemand, weißt du, Dennis Yücel, der Autor und Schriftsteller, der Schriftstellervereinigung PEN vorgesessen hat und dann irgendwann gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit, wir gründen jetzt einen zweiten PEN. Jetzt gibt es PEN Darmstadt und PEN Berlin. Wir bräuchten das auch für die FIFA. Ja. Wir könnten sie dann, keine Ahnung, wir könnten sie nennen Fifi. Wir nennen sie Fifi.
Die Fifi.
Und die Fifi veranstaltet dann nur noch Turniere, die wirklich für die Fans sind. Die finden dann in Deutschland statt, weil wir haben die besten Menschenrechte von allen. Und dann spielt dann Deutschland gegen Holland im Finale und es geht unentschieden aus. Ja. Ja? Weil so sind die neuen Regeln.
Übrigens, weißt du eigentlich, was böse Zungen sagen, was mit diesen ganzen One-Love-Binden gemacht wird jetzt? Die hat Katar jetzt an sich genommen, ja, weil sie bei den Dissidenten, wenn sie denen die Augen verbinden, wenn sie die foltern, ja, die werden da einfach zum Verbinden der Augen genommen. Die werden einfach zweckentfremdet.
Und das Schlimme ist, ich glaube, es soll ein Witz sein, aber man kann sich auch das wieder vorstellen.
Stammt nicht aus meiner Feder. Ich habe es hier nur wieder gekäut, ja. Aber ja, es ist wirklich böse.
Und das liegt natürlich auch daran, dass der Kopf des Ganzen, der völlig korrupte und mehrfach, also jetzt verfolgte von der Staatsanwaltschaft und auch von der eigenen Organisation in Ermittlungen verstrickte Infantino.
Der Mann, der keinen Spitznamen braucht, weil sein Name schon quasi Infantilität bedeutet.
Infantino heißt eigentlich Baby. Ja, also Säugling, genau. Riesenbaby.
Ja. Der Mann, der keinen Spitznamen mehr braucht. Ja.
Und die italienische Mafia, habe ich mich gefragt, die werden sich die Augen reiben, weil sie sehen, dass so eine hochkorrupte, mafiöse Vereinigung vor den Augen aller Welt Geld verdienen darf. Ja. Die werden neidisch sein.
Ja. Früher hieß es, ich bin ein Berliner von Kennedy und jetzt heißt es, ich bin ein Katari, ich bin ein Homosexueller, ich bin alles, nur bloß keine Frau. Das ist ja pfui. Das wollte Infantino nicht sagen.
Das Thema der Woche.
Darf man ja bei all den Diskussionen nicht vergessen, es waren noch ganz wichtige andere Sachen diese Woche passiert, nämlich zum Beispiel eine gescheiterte Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Und ganz ehrlich, ich fühle mich, ich weiß nicht, wie dir es geht, wie geht's dir damit? Ich fühle mich relativ ernüchtert und auch so ein bisschen persönlich, och. Also meine Klimahoffnung ist so ein bisschen gebremst worden.
Ich finde es auch schwierig. Da hat man jetzt irgendwie eine Ampel und die hatte so viel Versprechen und jetzt irgendwie passiert doch nichts. Ja, irgendwie fühlt sich fast an wie eine CDU-Regierung.
Ja, und ich meine, da sitzen diese 200 Länder zusammen und ja, sie haben auch einen Kompromiss. Ja, es gibt auch ein bisschen Hoffnung wegen Klimafolgenfonds und so weiter. Aber am Ende des Tages haben wir keine CO2-Reduktion beschlossen. Mhm. Und das finde ich, ich finde es auch so ein bisschen gemein, also uns Bürgern und Bürgerinnen gegenüber, weil ich meine, viele machen ja wirklich was. Ne? Manche kaufen sich die Bambuszahnbürste, andere sitzen mit drei Winterpullovern jetzt gerade irgendwie im Winter rum. Die Dritten haben ihr Auto verkauft. Ne? Also jeder macht, also nicht jeder, aber wirklich viele Leute haben ein Bewusstsein und haben irgendwie auch ein Interesse daran. Und die großen politischen Hebel müssen nun mal von der Politik gehebelt werden. Geht nicht anders. Und dann guckt man sich das an und denkt so, ach ja, toll. Ach, wieder nicht geklappt. Du weißt, ich bin eher optimistisch unterwegs, grundsätzlich. Aber in dieser Woche, in diesen Tagen, vielleicht liegt es auch am Wetter, ich weiß auch nicht. Ich finde das jetzt finde ich ein bisschen blöd. Ich habe dir doch mal von meiner Solaranlage erzählt, ne?
Ja, das stimmt. Du wolltest einfach in deinem Haus, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus und ihr wolltet eine gemeinschaftliche Solaranlage aufs Dach bauen, oder? Erzähl mal, wie das lief.
Genau, eigentlich ist es ja die Sachlage ganz einfach. Man weiß, Solarstrom ist gut. Also versuchen wir Solarstrom zu installieren und wir haben halt ein großes Dach auf unserem typischen Berliner Mehrfamilienhaus und dann haben wir so eine kleine Arbeitsgemeinschaft gegründet, wie man das in einer AG Solar, wie man das in Deutschland halt so macht.
Ja, Deutschland.
Und dann sind wir aufs Dach gegangen mit einem Typen von der Verbraucherzentrale, der hat sich das angeschaut, hat gesagt, ja, so statisch dürfte das gehen, müsste man nochmal nachrechnen, aber hier ist genug Platz und dann muss man halt da so ein Kabel verlegen und dann kommt das an die Zähler dran und theoretisch ist das alles sehr gut machbar, so baulich gesehen. Mhm. Und dann sind wir dann in die Bürokratie eingestiegen und haben dann gemerkt, jetzt wird's hakelig und schwierig. Denn als Eigenheimbesitzer in einem Einfamilienhaus ist ganz einfach, kannst du dir aufs Dach stellen, was du willst und kannst deinen eigenen Strom verbrauchen. Mhm. In einem Mehrfamilienhaus sind das dann gleich viele verschiedene Parteien, die dann verschiedene Stromzähler und so weiter brauchen. Kurz, du musst dann eine Art GmbH gründen, weil nämlich das deutsche Stromgesetz so ausgelagert ist, dass man eben nicht einfach so sich was draufsetzen kann, sondern man wird dann zu einem Erzeuger. Mhm. Und das will natürlich keiner von uns. Keiner von uns will eine GmbH und Steuern und keine Ahnung. Sehr kompliziert. Lösung, dachten wir, wären diese sogenannten Mieterstrompprojekte. Da gibt es also Firmen, die sagen, hey, wir bauen euch eine Solaranlage aufs Dach, kümmern uns um die ganze Abrechnung, den ganzen Fissel und Fassel, und ihr bezieht einfach den Strom dann von uns, und manchmal kriegt man noch eine kleine Pacht, weil die eben oben auf deinem Dach die Solaranlage hingestellt haben. Aber alle Mieterstromprojekte, mit denen wir gesprochen haben, ich war insgesamt also in den letzten 3 Jahren 4-mal bei uns auf dem Dach, haben gesagt, ja, theoretisch, ja, so machen wir das eigentlich, aber in der aktuellen Gesetzes- und Sachlage hier in eurem Haus ist das für uns so wenig lukrativ, dass es sich einfach nicht lohnt. Wir haben Angst, dass wir Verluste machen. Ende vom Lied. Wir haben immer noch keine Solaranlage auf dem Dach.
Ja, und ich habe das nämlich auch gehört in der Familie. Da haben die nämlich auch versucht, für so ein großes Mehrfamilienhaus, was einen großen Riegel bildet, irgendwie auf einem Flachdach sogar eine Solarzelle installieren zu lassen innerhalb dieses Projektes. Und da hieß es, die Fläche ist zu klein. Und umgekehrt weiß ich von einem Solarbauer, dass die ganz gezielt in Brandenburg zum Beispiel an die Bauernhöfe gehen, die halt riesige Flächen haben, und dort versuchen, die Flächen anzuwenden. Also so ein normales Berliner Mietshaus hat meistens auch zu wenig Fläche für die. Das ist eigentlich echt schade.
Genau, aber nur aus ökonomischen Gründen und nur aus regulatorischen Gründen ist das so. Weil natürlich weiß man, ich meine, ich kann mir auch eine Solaranlage, so eine kleine, auf den Balkon stellen, geht ja auch. Und natürlich ist jeder selbst erzeugte Strom besser als nicht selbst erzeugter Strom, ne? Weil jede Kilowattstunde, die ich mit meiner eigenen Solaranlage erzeuge, verbraucht weniger Gas, Öl oder sonst was.
Ja.
Vollkommen eindeutig. Aber die Gesetzeslage macht es einfach Privatmenschen schwer.
Und da habe ich mich gefragt, Jo, ob du dich einfach nur dusselig angestellt hast oder alle anderen, die ich da gefragt habe. Und habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe gesprochen mit Professor Stefan Breidenbach. Der ist eigentlich Juraprofessor und arbeitet an Gesetzesvorlagen. Hat auch mal Better Place gegründet und ist tief drin in diesen ökologischen Fragen. Und das hat er gesagt.
Die ganzen Prozesse, die um die erneuerbaren Energien sind, müssen dringend bürokratisch entrümpelt werden. Es gibt einfach viel zu viele Vorschriften, viel zu viele Verhinderungen, viel zu viele Dinge, die nicht nachvollziehbar sind und die Entwicklung blockieren. Es muss einfach und bürokratiefrei sein, so etwas zu errichten, und es muss möglich auch abgabenfrei sein. Dann werden das viel mehr Leute tun. Ansonsten wird es scheitern daran, dass jeder irgendwann, genauso wie Joschück, einfach aufgibt.
Moment, ich habe gesagt, ich habe so einen kleinen Hoffnungsdelle, ja. Also, aber ich bin immer noch optimistisch. Ich habe nicht aufgegeben. Nee, wir haben jetzt einen Energieberater zugezogen, der uns davon auch erzählt hat, dass es ja manche Gesetze vereinfacht werden sollen, sodass es eine Möglichkeit in Zukunft gibt, dass es dann doch geht. Also es ist alles sehr volatil gerade, passiert an vielen Stellen was.
Und
ja?
Ja, und ein Kuriosum ist, muss ich dir erzählen, ich war kürzlich mal in einem IKEA, und IKEA verkauft mittlerweile kleine Solarpanels, aber diese ganz kleinen, die bekannt geworden sind, weil du darfst halt, um das große Ding aufs Dach zu stellen, hast du dieses Riesenregelwerk, was du gerade beschrieben hast und was Professor Breidenbach kritisiert hat. Aber für so ein kleines Ding, was so ein bisschen so groß ist wie ein großer Esstisch, das kannst du dir auf dem Balkon stellen, das verkauft IKEA, stell's dir vor.
Und das ist ja genau richtig so. Das ist ja, also der Markt ist ja schon dafür bereitet. Nur hilft natürlich so ein kleines Tischchen auf dem Balkon. Also zum Beispiel, ich wohne halt so, ich bin jetzt tief drin. Also ich weiß jetzt den Sonneneinstrahlungswinkel auf meinem Balkon. Und da merke ich einfach, das ist radikal ineffizient, so ein Ding. Also da ist wahrscheinlich die CO2-Produktion, also für die Produktion geht viel mehr CO2 drauf, als dass es sich am Ende einspart. Ja. Das Ding muss einfach einmal durchdacht aufs Dach gestellt werden, und dann hätten wir auch was davon. Dann würden wir sogar, die Idee gab es auch hier in dieser Wohngemeinschaft, dann würden 1, 2, 3 Leute vielleicht sogar auf ihr Auto verzichten und sagen, hey, wir müssen zwar mobil sein, aber dann kaufen wir uns einfach ein Gemeinschaftsauto, was mit unserem eigenen Solarstrom betrieben wird.
Ein Elektroauto, was du mit deinen eigenen Solarzellen lädst.
Genau, so dass wir dann drei Autos rausschmeißen aus der ganzen, vielleicht sogar fünf Autos, zehn Autos. Wir schmeißen alle Autos raus und am Ende steht ein gemeinschafts-solarbetriebenes Elektroauto vor der Tür. Das wäre natürlich alles schön, ist aber so wahnsinnig kompliziert. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das Solarauto hinstellen soll. Da müsste man wieder eine Genehmigung bei den beim Berliner Baubehörde einholen, dass man ach Gott. Das meine ich mit Hoffnungsstelle. Es macht es ein bisschen schwieriger. Und gleichzeitig habe ich über Hoffnung auch gesprochen mit dem ZDF-Wettermoderator, den Terli, ist ja weitestgehend ein Kollege von mir. Und der ist ja nicht nur Wettermoderator, sondern der ist ja Klimajournalist. Der steckt wirklich tief, tief drin in allen möglichen wissenschaftlichen Diskursen. Und den habe ich auch gefragt, wie ist das mit Hoffnung? Was macht dir eigentlich Hoffnung?
Selbst das Positive ist noch nicht wirklich positiv, aber die massiven Extremwetterereignisse, die so niemand auf dem Schirm hatte, sind viel drastischer und finden viel früher statt. Das ist einerseits eben erschreckend, dass fast alles schneller als erwartet stattfindet. Dennoch ist es so, dass genau diese Extremwetter die Menschen sensibilisiert haben. Die Klimakatastrophe ist nicht mehr wegzudenken, selbst wenn es in Deutschland nicht so empfunden wird, ist es in anderen Erdteilen eine Katastrophe, die sich unweigerlich fortsetzt.
Ja, und Özdemir spricht privat eben auch so, wie er im Fernsehen redet. Aber ich meine, das, was er sagt, ist ja richtig. Ne? Die Leute, das Bewusstsein ist ja da. Und trotzdem ist es natürlich nur so auch nur so eine Hoffnung Leid, die er da ausspricht. Oder?
Aber was auch interessant ist, was er auch sagt, im Grunde nehmen die Leute die Klimakatastrophe eigentlich nur als Veränderung von Wetterphänomenen war. Ne? Also es ist ja nur so, Mann, jetzt regnet es hier mehr und ist im Winter schön warm und so. Das ist es ja nicht, ne? Menschen sterben. Also ich meine, das ist bedrohlich, es bedroht den Planeten und extrem viele Menschen, ja.
Aber ich glaube, das meint er auch. Also es ist, glaube ich, klar, ne? Die vielen Hitzetoten, die Überflutungen, Ahrtal und so weiter. Ich glaube, es ist jetzt wirklich in jedem Kopf angekommen. Ja. Und zum Glück werden jetzt auch in Talkshows nicht mehr Klimaleugner eingeladen, weil es ist quasi keine satisfaktionsfähige Meinung mehr. Das hat sich in den letzten paar Jahren schon geändert. Ich glaube, das ist jetzt auch selbst bei sehr konservativen Kreisen, die früher noch ein bisschen gestänkert haben, die sprechen zwar heute immer noch von Klimadiktatur, siehe Jens Spahn.
Genau, gar nicht.
Aber im Grunde wird natürlich ein Jens Spahn auch niemals bestreiten, dass wir ein Problem mit Klimakrise haben. Das macht schon ein bisschen mehr Hoffnung, aber es dauert halt einfach alles zu langsam. Und dann kommt so eine COP, dann kommt so eine Ampel und wir stehen immer noch da und haben immer noch keine Solaranlage auf dem Dach. Das ist doch der eigentliche Knackpunkt.
Ja.
Aber was macht denn Breidenbach? Ne? Breidenbach ist doch engagiert auch bei German Zero, wenn ich das richtig sehe.
Genau, ne? German Zero ist eine Umweltschutzorganisation, die sind eigentlich seit ein paar Jahren aktiv. Da waren am Anfang ja auch Joko und Klaas aktiv und haben also relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die haben sich hingesetzt und haben sich gefragt, warum passiert eigentlich nichts? Und haben sich in Expertengruppen damit beschäftigt, tausende von Studien ausgewertet und ein neues Klimagesetz geschrieben. Das haben sie auch der Bundesregierung vorgestellt. Das will dann nur keiner so richtig wahrnehmen. Also die sagen, es ist eigentlich einfach. Wir können bis zum Jahr 2035 eigentlich das 1,5-Grad-Erwärmungsziel erreichen und Deutschland klimaneutral machen, auch als Industrienation.
Und das ist doch hochinteressant. Also die machen eigentlich die Arbeit, die Politik machen sollte, zum Beispiel ein Bundesjustizminister, wenn ich das richtig verstehe. Also die haben ein Gesetz geschrieben. Ich fasse nochmal zusammen, weil das ist ja schon, also das ist von wegen Hoffnung, ne? Woran können wir uns festhalten? Es ist also offenbar möglich, aufgrund von Studien Gesetze zu schreiben, die uns klimaneutral machen in Deutschland. Und zwar jetzt möglich. Und das ist doch, also ist doch eine tolle Information, das würde nämlich heißen, in dem Gesetz würde natürlich drinstehen, also Paragraph 2, Absatz 3,
Schiff
braucht eine Solaranlage auf. Ja, natürlich, aber im Endeffekt wäre es das ja. Das wäre dann, würde das dann Bürger und Bürgerinnen halt einfacher machen, so zu leben, wie es auch schlau ist. Ne? Also man muss die Rahmenbedingungen ja schaffen. Ja. Und dann können wir immer noch drüber reden, ob wir eine Bambuszahnbürste kaufen oder, keine Ahnung, in Urlaub fliegen oder wie oder
absolut.
Was.
Und da ist überhaupt noch viel mehr Hoffnungsschimmer drin, als du eigentlich sagst. Alle haben ja irgendwie immer das Gefühl, es ist so ein langweiliges Thema mit schlechtem Gewissen. Ist aber gar nicht so. Du hast eben gesagt, Jens Spahn hat von Klimadiktatur gesprochen und so ein bisschen versucht sich das konservative Lager so ein bisschen dagegen zu positionieren. Aber das ist eigentlich gar nicht wahr. Also was hier als Schreckgespenst immer so so hochgehalten wird, ist die sogenannte Deindustrialisierung von Deutschland. Also wir werden irgendwann nur noch ein Agrarland sein von Ökoterroristen. Aber in Wahrheit, und da gibt es ganz viele aktuelle Zahlen zu, ist dem gar nicht so. Also ich will mal ganz schnell drei Sachen sagen, die hier auch Hoffnung geben und die auch sagen, so schlimm ist es alles nicht. Also erstens ist die Produktion in Deutschland überhaupt nicht zurückgegangen, seit die Energiepreise gestiegen sind. Zweitens waren auch die Energiepreise schon vor dem Krieg in Deutschland immer sehr hoch und es wurde zwar immer gejammert, aber trotzdem haben wir unheimlich viel Technologie. Drittens können wir diese gesamte Umwelttechnologien, die Erzeugung, die Recyclingtheorie, das ist alles auch Export, das ist Technologie, die Deutschland als Exportmeister auch exportieren kann. Also all dies ist alles gar kein Grund, irgendwie zu glauben, Deutschland würde zurückkommen in eine Agrarnation. Ja? Im Gegenteil, wir werden höchstens in eine moderne technologische, grüne technologische Nation transferiert.
Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, ne, wir reden ja über 4 Billionen Dollar jedes Jahr, die theoretisch in Klimaschutz investiert werden müssten, damit wir die Klimaziele erreichen. Nehmen wir mal an, wir schaffen das nicht ganz und es wird nur ein Bruchteil davon. Wir reden aber immer noch über Billionen von Euros und Dollar, die investiert werden. Das bedeutet natürlich, da entstehen ganz neue Industrien, da entstehen ganz neue Arbeitsplätze. Und insgesamt, also Wirtschaft wird das gut überstehen. Und die gesamte deutsche Wirtschaft ist ja schon voll dabei. Also jeder große DAX-Konzern sagt, natürlich sind wir dabei. Wir wissen, es kommt eh. Und das finde ich ja das Schlimme daran, also vielleicht die Autoindustrie so ein bisschen ausgenommen, aber die allermeisten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wissen, es kommt eh. Die Transformation wird kommen. Lasst sie uns lieber jetzt anstellen, als in 20 Jahren dem Ganzen hinterherlaufen und dann irgendwelche Notgesetze verabschieden, die wir ja jetzt auch schon machen können, um eben am Ende des Tages Leuten wie mir eine Solaranlage. Ich will ja gar nicht eine Solar, ich will einfach nur mitmachen. Ich will ja mitmachen bei der Transformation und ich sage einfach nur, macht's uns doch eins einfacher. Ja. Ja, also die ganzen Leute, die eh schon engagiert sein wollen, dann helft ihnen einfach. Sie sind also, doch schon alle da. Bitte, da brauchen wir am Ende auch keine Kleberaktivisten mehr.
Genau, bitte, liebe Bundeskanzler, nehmt den Kleber, um die Solaranlage beim Schuck aufs Dach zu machen, damit ihr nicht das IKEA leer kauft. Also.
Hast du das mitbekommen, dass die Kleberaktivisten jetzt vom Bundesverfassungsschutz beobachtet werden? Die bösen Klimaterroristen? Nein, ernsthaft. Also der Verfassungsschutzpräsident hat gesagt, also erstens sind das keine Terroristen und deswegen müssen sie grundsätzlich auch nicht beobachtet werden, weil die allermeisten von ihnen wollen ja nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen, auch wenn das manche Merz-Jünger propagieren. Gleichzeitig sagen sie aber auch, es gibt aber auch ein paar, die darüber gesprochen haben, naja, vielleicht braucht es dann doch einen kleinen Umsturz. Das heißt, Teile der Klimakleber, das ist so ein absurd, dass wir darüber reden, Teile der Klimakleber werden jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Naja. Also nicht nur in Gewahrsam genommen in Bayern, sondern auch vom Verfassungsschutz beobachtet.
Du meinst vorsorglich auch in Gewahrsam genommen?
Vorsorglich, genau.
Ja, das bayerische Polizeigesetz, das ist ja...
Darüber wird noch zu reden sein mit unserem Herrn und Meister, Herrn Buschmann.
Übrigens, Herr Buschmann hat sich da letztens irgendwie, habe ich auf einer privaten Diskussionsveranstaltung, konnte ich seinen Worten lauschen. Und da hat er sich nämlich geäußert, dass er sagte, ja, also man wolle natürlich nicht alle Klimakleber hart bestrafen. Das läge in der Natur der Sache, dass sie in Bayern härter bestraft würden als in Berlin. Da sah man immer ein bisschen laxer in der Auslegung der Gesetze.
Hat er gesagt?
Hat er gesagt. Aber er hat natürlich gesagt, es muss ein Unterschied gemacht werden. Wenn man zum Beispiel die Auffahrt zu einem Krankenhaus blockiert und dadurch sozusagen die Rettungskräfte behindert und damit sozusagen die Beeinträchtigung oder Menschenleben in Gefahr bringt. Du erinnerst dich, es gab den Fall der Fahrradfahrerin, die nicht gerettet werden konnte, vermeintlich, weil ein Klimakleber auf der Straße klebte.
Genau. Also man muss auch sagen, die Frau wurde jetzt nicht von einem Klimakleber, sondern von einem Zementlaster überfahren, was traurig genug ist. Aber natürlich gibt es da einen Zusammenhang und vollkommen eindeutig, darüber haben wir ja schon mal in einer anderen Folge gesprochen, also Klimakleberaktivismus hielten wir beide, wenn ich das richtig sehe, beide für nur so wenig sinnvoll, weil für die Sache wird wenig getan. Im Gegenteil, da wird so eine Reaktanz erzeugt, die es nicht braucht. Und trotzdem muss man natürlich auch nochmal differenzieren und sagen, also ein Polizeigewahrsam vorausschauend mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen ins Gefängnis landen, ohne dass man etwas getan hat, sondern weil man eventuell etwas tun könnte, das ist nun wiederum ein Auswuchs, der nicht hart genug kritisiert werden kann.
Also ja, solange ja. du dafür für dein Ansinnen, eine Solaranlage auf dein Dach zu bauen, noch nicht festgenommen worden bist, ja, freue ich mich, dass du hier bist und möchte mit dir gleich zum nächsten Thema gehen.
Die Nervensäge der Woche.
Ja, viele Leute haben ja gesagt, Thomas Gottschalk muss die Nervensäge der Woche sein. Für viele ist es das. Ich weiß, hast du Twitter verfolgt, während Wetten, das lief?
Du,
also, ja. Ich würde mal sagen, 90% haben ihn für eine Nervensäge gehalten, ja, mindestens.
Also ich habe es nur so ganz nebenbei geguckt. Ja. Ich habe mit meiner Freundin eigentlich den Krimi geguckt und habe aber auf dem Handy so ein bisschen so in der Decke so ein bisschen so mitgelinst. Ja. So
was, hast du heimlich Wetten, das unter der Decke geguckt?
Ja, so mit einem Ton. Und dann so zwischendurch gesagt, oh, guck mal, da ist Robbie Williams, sollen wir mal kurz reinschalten? Nee.
Ja, es war, ich habe es mir auch nicht ganz angeschaut und das ist wirklich, also ich muss dazu sagen, ich bin ja nun Fernsehmoderator und ich kenne viele Menschen wie mich, die in diesem Business arbeiten, die Thomas Gottschalk über Jahrzehnte hinweg auf einem Sockel getragen haben, weil Thomas Gottschalk natürlich der größte Showmaster Deutschlands ever ist, wahrscheinlich so. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe Thomas
Liebe Gottschalk Kinder, das ist schon lange her. Ja.
Das ist auch interessant. Als ich meinen Kindern versucht habe zu erklären, was Wetten, das ist, hochinteressant. Du hast eigentlich keine Chance. Auf jeden Fall, ich habe Thomas Gottschalk auch schon ein, zwei Mal getroffen und hatte auch damals gute Zeiten mit ihm. Also für mich, ich bin da ehrfürchtig, weil ich finde, der hat wirklich auch ganz viel geleistet. Jetzt muss man sagen, die letzten Jahre waren natürlich der Einsatz der absoluten Götterdämmerung, ne? Wissen wir alle. Also da geht es nicht nur um weißer alter Mann-Talk, was er ja auch sehr zelebriert, sondern dann teilweise auch noch damit kokettiert, was ich noch unangenehmer finde. Und dann muss man sagen, am Samstag, und das meine ich jetzt wirklich mit bei allem Respekt auch vor der Person, da merkte man schon auch, dass Tommy, sagen wir mal, nicht mehr die Schlagkraft hat, auch rein körperlich wie früher mal. Manchmal hat man das Gefühl, er muss sehr lange nachdenken über den nächsten Satz. Einmal hat er vergessen zu sagen, top, die Wette gilt. Da musste ihn Michelle Hunziker darauf hinweisen. Mhm. Und da hatte man so ein bisschen, und das finde ich eigentlich das Allertraurigste, nicht mehr Häme für ihn, sondern manchmal habe ich ein bisschen Mitleid gespürt. Mhm. Und das hat er gar nicht nötig, finde ich.
Also Fanboy Schück muss jetzt hier irgendwie sein Idol vom Sockel holen, aber eigentlich hat das Idol sich ja eigentlich durch etliche frauenfeindlichen und schwierigen Aussagen ja schon seit vor Jahren schon selber vom Sockel geholt, oder?
Ja, total. Das ist auch, sagen, es ist ja auch alles schon durchanalysiert und es gab dazu jeden Feuilleton-Artikel schon, aber selbst diese Ironisierung der Männerhaftigkeit, ne, selbst die wirkt ja cringe. Das ist schon eine Kunst, ne, wenn du dich beim sich selber nicht ernst nehmen noch lächerlich machst. Mhm. Das musst du auch erstmal hinkriegen.
Ja,
das wirkt dann eben alles wie eine Fassade und deswegen war es ein bisschen eine traurige Nummer. Und ich bin ehrlich gesagt, warum 23 das nochmal machen? Wir brauchen das doch nicht mehr.
Ja, es gibt auch große Fans. Ne? Also Micky Beisenherz, unser hochgeschätzter Kollege, der hat ja gesagt, wer gegen Wetten, das hatet, ja, der scheißt doch seinen Eltern auf den Teppich.
Ja, und ehrlich gesagt, also ich meine, ja. Also ich finde Leute, die sich gegen ihre Eltern auflehnen, jetzt auch nicht so schlimm. Also,
ja gut, also ich glaube, was er ja sagen will, ist eigentlich dieses großes Family Entertainment. Er sieht da vielleicht drüber hinweg, ja. Also auch was Thomas Gottschalk sich geleistet hat. Aber letztendlich würde ich sagen, halten wir es doch mit Kill Your Idols, oder? Töte deine Idole, also runter vom Sockel mit ihm.
So muss es sein. Und am Ende gehen wir alle mit einem schönen Triple-Glühwein mit Schuss auf den Weihnachtsmarkt und vergessen den ganzen Mist, den wir heute bereden mussten.
Den Weihnachtsmärkte,
genau. Ja, genau, Weihnachtsmärkte gehen los. Ja. Gehst du hin?
Ja, ich denke, ich werde mal hingehen.
Stell dir vor, es ist Weihnachtsmarkt und keiner geht hin. So war das ja in Corona. Aber was machst du dann da? Jetzt mal ganz ernsthaft, das ist ja so auch wieder so eine, heutzutage gibt es ja eigentlich nur noch Lebensentscheidungen, die irgendwie, entweder bin ich dafür oder ich bin dagegen, es gibt nur noch A oder B. Du bist ein Weihnachtsmarkt-Fanboy.
Ich finde Weihnachtsmarkt okay, ich bin kein Fanboy, aber ich finde es schön, ich finde es gemütlich und so. Die Frage ist ja auch, darf man das? Und ich kann dir die gute Nachricht überbringen, ja, man darf, ja, nämlich denn Weihnachtsmärkte verbrauchen, anders als man vielleicht erwarten würde, gar nicht so viel Energie. Man darf sich also mit gutem Gewissen dem Spaß gönnen.
Wie meinst du, hattest du Angst, dass man es nicht mehr darf?
Naja, schau es dir doch mal an.
Wegen Putin oder was?
Nein, schau es dir doch mal an. Lauter Lampen, lauter warme Sachen. Das sieht doch total verbrauchsintensiv aus. Ja? Das ist aber gar nicht so.
Ach so. Ja, für mich muss ich sagen, wäre es aber auch okay gewesen, wenn man so ein bisschen Festbeleuchtung so runterdimmt, weil man kann sich ja auch mit dem Glühwein dann die Lampe anmachen.
Du, ich hab hier noch eine Alternative zum Heizen mitgebracht, ja, nämlich mit Koks, so wie man es früher gemacht hat. Und ich meine nicht das schwarze Koks, ja, also nicht die Briketts, ja, sondern in Belgien kommen sie mit dem Verbrennen von konfiszierten Drogen nicht hinterher. Ja. Du wirst es nicht glauben. Da sind 100 Tonnen Kokain gefangen und die können es nicht mehr genug verbrennen. Also ich würde sagen, wenn es kalt ist, ab auf den Weihnachtsmarkt und da ein bisschen Koks verbrennen.
Finde ich eine super Idee. Liebe Leute, wenn Sie uns jetzt gerade zuhören und ihr, also wenn euch irgendwie die Heizung ausgeht, weil irgendwie Stromknappheit oder Gasknappheit, dann verbrennt einfach eure Drogen. Dann wird's auch schön warm.
Ganz genau.
Wie immer müssen wir alles erwarten, sogar das Gut.
Tschüss.
Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.